Und Sie nun, Pastor Jonathan McNair.
Herzlich willkommen. Im dritten Buch Mose, Kapitel 23, lesen wir von dem Versöhnungstag. Bitte nehmt eure Bibel nun und lasst uns nach 3. Mose, Kapitel 23 gehen, Vers 26 bis 28. 3. Buch Mose, Kapitel 23, Vers 26 bis 28. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Am 10. Tage in diesem 7. Monat ist der Versöhnungstag. Da sollt ihr eine heilige Versammlung halten und fasten und dem Herrn Feueropfer darbringen. Und sollt keine Arbeit tun an diesem Tage, denn es ist der Versöhnungstag, dass ihr entsühnt werdet vor dem Herrn, eurem Gott. Dies war ein bedeutsamer und besonderer Tag, ein einzigartiger Tag im Kalenderjahr. Der einzigste Tag im Jahr, wo der hohe Priester ins Allerheiligste treten durfte, also ein sehr besonderer Tag. Und wenn wir diesen Tag näher betrachten, sollten wir mehr bemerken, als was der hohe Priester an diesem Tag tat. Jede Maßnahme, die Gott an diesem Tag anordnete, hat eine tiefe Bedeutung. Jede Maßnahme und Aktion, die Gott anordnete, hatte ein Resultat. Und hier ist ein Beispiel. 2. Mose, Kapitel 12, hier lesen wir von dem Passafest, Vers 1 bis 6, von der Wahl des Passalammes, und so lesen wir hier Vers 7 und 8, 2. Mose 12, Vers 7 und 8. Und sie sollen von seinem Blut nehmen, also von dem Stier, dem Opfer, und beide Pfosten an der Tür und die obere Schwelle damit bestreichen, an den Häusern, in denen sie es essen, und sollen das Fleisch essen, in derselben Nacht am Feuer gebraten, und ungesäuerte Brote dazu sollen es mit bittern Kräutern essen. So lesen wir hier über des Herrn Anordnung für das Passafest, und wenn man diese Satzung folgte, passierte etwas. Sie wurden geschützt von dem Engel des Todes. Lesen wir weiter hier, 2. Mose Kapitel 12, Vers 39, 2. Mose Kapitel 12, Vers 39. Und sie backten aus dem rohen Teig, den sie aus Ägypten mitbrachten, ungesäuerte Brote, denn er war nicht gesäuert, weil sie aus Ägypten weggetrieben wurden und sich nicht länger aufhalten konnten und keine Wegzehrung zubereitet hatten. Also sie, die Israeliten, sollten nicht warten, bis ihr Tag säuerte oder sich hob, aber sie sollten den Teig versäuert lassen, ungesäuert lassen. Jahre nach diesem, als Gott ihnen sagte, alles Gesäuerte von ihrem Haus zu entfernen, also die ganze Nation, die Israeliten, bekamen sie ein besonderes Volk, ein heiliges Volk durch ihre Gehorsamkeit zu diesem Gebot. Körperlich waren sie anders, verschieden von anderen Völkern. Es erinnerte sie an was passierte, als sie Ägypten verließen. Es erinnerte sie an das Symbol Ägypten aus ihrem Hauses zu entfernen. So sollten die alle Symbole Ägyptens aus ihren Häusern entfernen. Wiederum, wenn wir von den Satzungen des Festes, der ungesäuerte Brote und das Passafest lesen, waren da physikalische Dinge, die Israeliten folgen sollten oder Anweisungen, und dadurch folgten Resultate. Und wiederum waren sie dadurch sehr unterschiedlich von allen anderen Nationen, die um sie herum lebten. Wie das Passafest auch, es erinnerte das Volk, an das sie Vergebung brauchten, und erinnerte sie, dass sie abhängig waren von Gottes Gnade, dass ihre Sünden Vergebung brauchten. Lasset uns nun nach 3. Mose Kapitel 16 gehen und folgende Instruktionen lesen, die man am Versöhnungstag folgen sollte. Instruktionen, wenn man diese folgte, Resultate hervorbringen würden. Also jetzt 3. Mose Kapitel 16, Vers 1 bis 6. 3. Mose Kapitel 16, Vers 1 bis 6. Und der Herr redete mit Mose, nachdem die zwei Söhne Aarons gestorben waren, als sie vor dem Herrn opferten, und sprach: Sage deinem Bruder Aaron, dass es nicht zu jeder Zeit in das Heiligtum gehen, hinter den Vorhang vor dem Gnadenthron, der auf der Lade ist, damit er nicht sterbe, denn ich erscheine in der Wolke über dem Gnadenthron. Er soll hineingehen mit einem jungen Stier zum Sündopfer und mit einem Widder zum Brandopfer und sollen das heilige leinene Gewand anlegen und leinene Beinkleider sollen seine Blöße bedecken. Und er soll sich nicht mit einem leinenen Gürtel gürten und den leinenen Kopfbund anbinden, denn das sind die heiligen Kleider. Er soll seinen Leib mit Wasser abwaschen und sie dann anlegen. Vers 5 und 6 hier. Und er soll von der Gemeinde der Israeliten zwei Ziegenböcke entgegennehmen zum Sündopfer und einen Widder zum Brandopfer. Und Aaron soll einen Stier, sein Brandopfer, darbringen, dass er für sich und sein Haus Sühne schaffe. So lesen wir hier von diesen genauen physikalischen Instruktionen an diesem Versöhnungstag, an diesem sehr besonderen Tag. Jetzt lesen wir weiter. Vers 7 bis 10, 3. Mose 16, gleichen Kapitel her, Vers 7 bis 10. Und danach zwei Böcke nehmen und vor des Herrn stellen an der Tür der Stiftshorte und soll das Los werfen über die zwei Böcke, ein Los dem Herrn und das andere dem Asasel. Und soll dem Bock, auf welchen das Los für das Opfer fällt, opfern zum Sündopfer. Aber den Bock, auf welchen das Los für Asasa fällt, soll er lebendig vor dem Herrn stellen, dass er über ihm Sühne vollziehe und ihn zum Asasel in die Wüste schicke. Dann steht es weiter in der Bibel, wie der hohe Priester, hier Aaron, vor Gott treten sollte im Heiligtum. Wiederum gibt Gott hier eine genaue Instruktion für diesen besonderen Anlass. Und ich habe hier schon, wie ich schon sagte, jede Handlung, die Gott befahl, brachte Resultate, physikalische, aber auch geistige. Wenn wir vom Passafest lesen, gab es Resultate, Israel folgte Gottes Instruktion, sodass der Engel des Todes sie überschreitete. Und wie sie ungesäuertes Brot backten für die Reise aus Ägypten, sodass sie in aller Schnelle Ägypten verließen konnten und auch Wegzehrung hatten. Und wie Israel zurückschaute und Gottes Instruktion für sie so begutachtete, wurden sie erinnert, wie ihr Gehorsam Resultate hervorbrachte. Was sollten sie daraus lernen und welche Erfahrungen konnten sie daraus sammeln? Sie sollten Lehren daraus ziehen und Lektionen annehmen. Eine ganz bestimmte Lektion und mehr wie nur zu hungern und zu dursten an diesem Versöhnungstag. Also möchte ich diese Lektion näher begutachten an diesem Tag, weil diese Lektion der Kern ist für den Tag der Versöhnung. Lasst uns mit 3. Mose Kapitel 25 anfangen und gedenken den Instruktionen von 3. Mose Kapitel 16, also drei folgende Dinge. Nummer 1, da waren besondere Sündopfer für den hohen Priester und dem Volk. Bitte nehmt euch die Zeit und tut Kapitel 16 ganz durchlesen. Das ist 3. Mose Kapitel 16. Nummer 2, die Israeliten fasteten oder sollten fasten. Und Nummer 3, und da gab es ein besonderes Opfer für diese zwei Ziegenböcke. Und was war die Bedeutung dieser Handlung und das Resultat dadurch? Die Antwort ist im 3. Buch Mose Kapitel 25, wo es von diesem Versöhnungstag berichtet. Also jetzt 3. Mose Kapitel 25, Vers 1 bis 7. 3. Mose Kapitel 25, Vers 1 bis 7. Und der Herr sprach zu Mose auf dem Berge Sinai: Rede mit den Israeliten und sprich mit ihnen, wenn ihr in das Land kommt, das ich euch geben werde, so sollt das Land dem Herrn einen Sabbat feiern. 6 Jahre sollst du dein Feld besehen und 6 Jahre deinen Weinberg beschneiden und die Früchte einsammeln. Aber im 7. Jahr soll das Land dem Herrn einen feierlichen Sabbat halten. Da sollst du dein Feld nicht besehen, noch deinen Weinberg beschneiden. Vers 5. Was von selbst nach deiner Ernte wächst, sollst du nicht ernten, und die Trauben, die ohne deine Arbeit wachsen, sollst du nicht lesen. Ein Sabbatjahr des Landes soll es sein. Wenn das Land während seines Sabbats trägt, davon sollt ihr essen, du und dein Knecht und deine Magd, dein Tagelöder und dein Besasse, die bei dir weilen, dein Vieh und das Wild in dem Lande, all sein Ertrag soll zur Nahrung dienen. So lesen wir hier vom Sabbatjahr des Landes in den ersten Versen in 3. Mose Kapitel 25. Und wenn wir in Vers 8 weiterlesen, berichtet dies über etwas anderes. Also jetzt lesen wir im gleichen Kapitel Vers 8 bis 10, Vers 8 bis 10. Und du sollst zählen 7 Sabbatjahre, 7 mal 7 Jahre, dass die Zeit der 7. Sabbatjahre 49 Jahre machte. Da sollst du die Posaune blasen lassen durch den ganzen Lande am 10. Tage des 7. Monats am Versöhnungstag. Und ihr sollt das 50. Jahr heiligen und sollt eine Freilassung aufrufen im Lande für alle, die darin wohnen. Es soll ein Erlassjahr sein für euch alle. Da soll ein jeder bei euch wieder zu seinem Habe und zu seiner Sippe kommen. Also wie wir hier diese Verse lesen, wurde eine Maßnahme ausgerufen und auch getan an diesem Versöhnungstag. War dies einfacher Zufall, dass dieses an diesem Versöhnungstag geschah? Natürlich nicht. Eine fundamentale Lektion für Israel damals und für uns heute ist, dass dieser Tag ein Tag der Freiheit ist, ein wirklicher Tag der Freiheit. Und nachdem die Handlungen an diesem Tag ausgerufen waren, war man also versöhnt mit Gott durch die Opfer, die man an diesem Tag ausführte, aber man bekam auch Freiheit. Freiheit bedeutete Friede und Unabhängigkeit, aber auch Befreiung. Das Erlassjahr brachte Befreiung. Lasset uns nochmal begutachten, was in diesem Jahr so vor sich ging, um alles zu verdeutlichen. Denn Freiheit war die wichtige Lektion für Israel an diesem Versöhnungstag. Wenn du einen Titel für diese Predigt möchtest, der Titel ist Ein Tag der Freiheit. Ein Tag der Freiheit. Wie wir gelesen haben, die Freiheit war die allerwichtigste Lektion für Israel an diesem Versöhnungstag. Lasset uns aus der Bibel weiterlesen in Vers 10. Lesen wir 3. Mose Kapitel 25, Vers 10. Dies soll ein Jubiläumsjahr sein für euch, ausgerufen an diesem Versöhnungstag. Also jetzt bitte 3. Mose Kapitel 25, Vers 11 und 12. 3. Mose Kapitel 25, Vers 11 und 12. Als Erlassjahr soll das 50. Jahr euch gelten. Ihr sollt nicht sehen, und wenn von selbst wächst, nicht ernten, auch was ohne Arbeit wächst, im Weinberg nicht lesen. Denn das Erlassjahr soll euch heilig sein vom Felde, weg dürft ihr essen, was es trägt. So lesen wir hier von diesen Implikationen und auch der Auswirkung des Jubiläumstags, was mit dem Versöhnungstag begann, wie wir gerade gelesen haben. Denke an diese große Bedeutung, der dieser Tag für alle hatte. Jetzt Vers 12 und 13 im Kapitel 25. Vers 12 und 13. Denn das Erlassjahr soll euch heilig sein, vom Felde weg dürft ihr essen, was es trägt. Das ist das Erlassjahr, dass jedermann wieder zu seinen kommen soll. wie wir schon in Vers 10 lasen, von dem Alassia und dass man zu seiner Habe und seiner Sippe, zu seinen Ahnen und sein Erbe zurückkehren durfte. Jetzt lesen wir Vers 14 bis 17 im gleichen Kapitel, Vers 14 bis 17. Wenn du nun deinem Nächsten etwas verkaufst oder ihm etwas abkaufst, soll keiner seinen Bruder übervorteilen, sondern nach der Zahl der Jahre vom Alassia an sollst du von ihm kaufen. Danach, wie viele Jahre noch Ertrag bringen, so soll er dir es verkaufen. Sind es noch viele Jahre, so darfst du den Kaufpreis steigern. Sind es noch wenige Jahre, sollst du den Kaufpreis verringern, denn die Zahl der Ernte verkauft es dir. So übervorteile nun keiner seinen Nachbarn, sondern fürchte dich vor deinem Herrn, denn ich bin der Herr, euer Gott. Stell dir so vor, was dies alles für Israel damals bedeutete. Was war das Resultat dieses Erlassjahres? Was war die wirtschaftliche Auswirkung? Einmal in einem Leben von einem Israeliten konnte man nochmal von vorne anfangen, einen frischen Start machen. Was bedeutete dies für den Handel und die Landesbebauung im Generellen? Weil du weißt, dass dies Land in deinem Familienbesitz bleibt für viele Generationen, was machst du mit diesem Lande? Pflanzt du Bäume? Oder würdest du dein Land nur für Profit anbauen und planst nicht für die nächste Generation? Pflanzt du Bäume für deine Urenkel? Heutzutage bebaut man das Land zumeist nur für schnelle Profite, versucht alles aus der Erde herauszuholen, tut es wohl düngen, aber den maximalen Ertrag versucht man zu erzwingen, bis das Land und der Boden keine Nährstoffe mehr hat. Hier in Amerika muss immer mehr und immer mehr gedüngt werden, um gute Ernten hervorzubringen. Das ist fast ein Raubbau. Aber wenn du das Land besitzt und für die nächste Generation mitplanst, tust du darauf aufpassen, es hegen und pflegen, denn deine Urenkel werden das gleiche Land, was du besitzt, selbst bebauen, davon leben. So pflanzt du Bäume, die Früchte hervorbringen, sogar für die nächste Generation, tust Trauben pflanzen für Kinder und Urenkel, nicht nur für dich selbst, aber du planst mit für deine Nachkommen. Denke an das Vorteil für die Nachkommen und dass ihnen alles dadurch zugute kommt, wie dadurch Landschaften und Städte auch profitieren. Diese Prinzipien helfen alle im Lande und nähen alle im Lande. Denke an dein eigenes Land und wie alle von diesem Prinzip profitieren würden von diesem Jubiläumstag. Unsere Politiker würden nichts mehr zu reden haben. So besprechen oft, was und wie man Dinge ändern sollte. Ökonomisch würde das Land davon profitieren, du selbst hättest mehr Geld, Steuern würden sich ändern und so weiter und so weiter. Aber unser heutiges System bevorzugt wahrlich nicht alle, aber tut Schaden im Großen und Ganzen. Lesen wir jetzt weiter im gleichen Kapitel, 3. Mose, Kapitel 25, Vers 18. 3. Mose, Kapitel 25, Vers 18. Darum tut nach meinen Satzungen und haltet meine Rechte, dass ihr danach tut und dass ihr im Lande sicher wohnen könnt. In Vers 19 lesen wir weiter von der Verpflegung, dem Proviant für das 7. Jahr. Gedenke also an den Geist der Freiheit, der alles in Bewegung setzte an diesem Jubiläumstag. Lesen wir also nochmal hier von Vers 18 bis 22 im gleichen Kapitel. Vers 18 bis 22. Darum tut nach meinen Satzungen und haltet meine Rechte, dass ihr danach tut, auf dass ihr im Lande sicher wohnen könnt. Denn das Land soll euch seine Früchte geben, dass ihr genug zu essen habt und sicher darin wohnt. Und wenn ihr sagt, was sollen wir essen im 7. Jahr, dann denn Wenn wir nicht sehen, so sammeln wir auch keine Getreide. So will ich meinen Segen über euch im sechsten Jahr gebieten, dass er Getreide schaffe soll für 3 Jahre. Vers 22, dass ihr seht im achten Jahr und von dem alten Getreide esst bis in das 9. Jahr, sodass ihr von dem alten esst, bis wieder neues Getreide kommt. Also hier in 3. Mose Kapitel 25 ist diese Philosophie, dieses Prinzip der Freiheit, Freiheit von Armut, wegen der gegebenen Stabilität im Lande, eine Freiheit von Unterdrückung von denen, die Mitbürger oder Familie ausnutzen würden und so weiter und so weiter. Jetzt Vers 23 bis 28 im gleichen Kapitel, Vers 23 bis 28. Darum sollt ihr das Land nicht verkaufen für immer, denn das Land ist mein und ihr seid Fremdlinge und Beisassen bei mir. Und bei all eurem Grundbesitz sollt ihr für das Land die Einlösung gewähren. Wenn dein Bruder verarmt und etwas von seiner Habe verkauft, so soll sein nächster Verwandter kommen und einlösen, was sein Bruder verkauft hat. Wenn aber jemand keinen Löser hat und selbst zu viel aufbringen kann, um es einzulösen, so soll er die Jahre berechnen, seitdem er es verkauft hat, und was noch übrig ist, dem Käufer zurückzahlen und so wieder zu seiner Habe kommen. Kann es aber nicht so viel aufbringen, um es ihm zurückzuzahlen, so soll, was er verkauft hat, in der Hand des Käufers bleiben bis zum Erlassjahr. Darum soll es frei werden, dann soll es frei werden und er wieder zu seinem Habe kommen. Wiederum, die Verse, die wir gerade gelesen haben, schildern ein ökonomisches System der Freiheit von Armut und Freiheit von ökonomischer Unterdrückung. Und so lesen wir hier weiter im 3. Buch Mose, Kapitel 25, Vers 35 bis 37. 3. Buch Mose, Kapitel 25, Vers 35 bis 37. Wenn dein Bruder neben dir verarmt und nicht mehr bestehen kann, so sollst du dich seiner annehmen wie eines Fremdlings oder Beisassen, dass er neben dir leben könnte. Und du sollst nicht Zinsen von ihm nehmen, noch Aufschlag, sondern sollst dir vor deinem Gott fürchten, dass dein Bruder neben dir leben könne. Denn du sollst ihm dein Geld nicht auf Zinsen leihen, noch Speise geben gegen Aufschlag. Und dann eine Mahnung hier in Vers 28, im gleichen Kapitel, Vers 28. Vers 38, Entschuldigung. Eine Mahnung, Vers 38. Ich bin der Herr, dein Gott, der euch aus Ägyptenland geführt hat, um euch das Land Kanaan zu geben und euer Gott zu sein. Wiederum, dies begann mit dem Versöhnungstag. Gott mahnte die Israeliten, rein zu sein vor ihm und versöhnt zu sein und seinen Instruktionen zu folgen, auch wie wir wirtschaftlich funktionieren sollen, denn all dieses würde Friede bringen, Unabhängigkeit von Unterdrückung und Unabhängigkeit vor Armut. Und lesen wir weiter hier in 3. Buch Mose Kapitel 26 in meiner Bibel, die nächste Seite, also ebenfalls von Freiheit und Unabhängigkeit, von Armut und Schaden. Jetzt 3. Mose Kapitel 26 Vers 1, 3. Mose Kapitel 26 Vers 1. Ihr sollt euch keine Götzen machen und euch weder Bild noch Steinmal aufrichten, euch keinen Stein und Bildwerk setzen in eurem Lande, um davor anzubeten, denn ich bin der Herr, euer Gott. Also ihr sollt nicht in Knechtschaft sein vor Götzen. Jetzt lesen wir weiter im gleichen Kapitel, Vers 2 bis 8, im 3. Mose Kapitel 26, Vers 2 bis 8. Haltet meine Sabbate und habt Ehrfurcht vor meinem Heiligtum, ich bin der Herr. Werdet ihr in meinen Satzungen wandeln und meine Gebote halten und tun, so will ich euch Regen geben zur rechten Zeit und das Land soll sein Gewächs geben und die Bäume auf dem Felde ihre Früchte bringen. Und die Dreschzeit soll reichen bis zur Weinernte und die Weinernte soll reichen bis zur Zeit der Saat. Und ihr sollt Brot die Fülle haben und sollt sicher sein in eurem Lande wohnen. Ich will Frieden geben in eurem Lande, dass ihr schlaft und euch niemand aufschrecke. Ich will die wilden Tiere aus eurem Lande wegschaffen und kein Schwert durch das Land geben. Ihr sollt eure Feinde jagen und sie sollen vor euch her dem Schwert verfallen. Vers 8. 5 von euch sollen 100 jagen und 100 von euch sollen 10.000 jagen. Denn eure Feinde sollen vor euch her dem Schwert verfallen. Also eine friedensvolle, harmonievolle Freiheit und Freiheit von Versklavung und Armut ist das, was Gott versprach. Und ist das nicht, was wir wollen in diesem Lande, in den Vereinigten Staaten von Amerika? Und ich verstehe, dass diese Aufnahme in vielen anderen Ländern auch geht. Aber bitte verstehe, dass viele der Gründe unserer damaligen Freiheitskriege Gründe waren wie Freiheit von Steuern, ein Kampf für generelle Freiheit und für generelle Unabhängigkeit. Wie ein jüngerer Bruder wollte von seinem älteren Bruder, unsere damaligen amerikanischen Vorväter wollten von dem älteren Bruder Großbritannien. Und dies alles ist ein Thema in der Welt und in allen Nationen, Völkern und Menschen leiden an Unterdrückung politisch, ökonomisch, wirtschaftlich und so weiter. Da ist ein großes Sehnen und Suchen nach Freiheit. Alle Menschheit wirklich kämpft um Freiheit und sehnt sich nach Freiheit. Jetzt Römer Kapitel 8, Vers 18 bis 24. Römer Kapitel 8, Vers 18 bis 24. Also jetzt Römer 8, Kapitel 18 bis 24. Ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat, doch auf Hoffnung. Weiter, Vers 21. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt und sich ängstet. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir den Geist als Erstlingsgabe haben, seufzen in uns selbst und sehen uns nach der Kindschaft der Erlösung unseres Leibes. Vers 24, denn wir sind zwar gerettet, doch auf Hoffnung. Die Hoffnung aber, die man sieht, ist nicht Hoffnung, denn wie kann man auf das hoffen, was man sieht? Dann berichtet Paulus weiter, wie Gottes Geist uns hilft in unseren Schwachheiten, weil wir uns nach Freiheit sehnen, wie es hier in Vers 19 steht. Denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, sehnt sich nach der Freiheit der Kinder Gottes, wie es in Vers 21 heißt. Nun zurück nach dem dritten Buch Mose Kapitel 26. Den Israeliten wurde ganz klar gelehrt, dass die einzigste, der Freiheit und Frieden bringen kann, ist Gott allein. Dies ist die Bibelstelle, wo wir vor einigen Minuten aufhörten zu lesen. Also jetzt zurück nach dritten Buch Mose, Kapitel 26, Vers 9 bis 13. Jetzt dritter Buch Mose, Kapitel 26, Vers 9 bis 13. Und ich will mich zu euch wenden und will euch fruchtbar machen und euch mehren und will meinen Bund mit euch halten. Und ihr werdet noch von dem vorjährigen essen und von das Neue, bis das Neue kommt, das Vorige wegtun müssen. Ich will meine Wohnung unter euch haben und will euch nicht verwerfen. Und ich will euch unter euch wandeln und will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Denn ich bin der Herr, euer Gott, der euch aus Ägyptenland geführt hat, damit ihr nicht ihre Knechte bleibt, und habe eure Joch zerbrochen und habe euch aufrecht einhergehen lassen. Also sagt Gott, ich bin derjenige, der euch Freiheit gab. Als der Versöhnungstag kam und der hohe Priester ins Allerheiligste ging und bevor Gott trat und die Sündenopfer gab, wie Gott befahl, bewirkte dies die Reinigung der Sünde bevor Gott und durften bevor Gott kommen. Aber dieser besondere Tag brachte die ersehnte Freiheit, ganz besonders dieses 50. Jubiläumsjahr. Aber dieser jährliche Versöhnungstag bedeutete Freiheit für jeden Bürger. Aber Gott allein ist der, der diese Freiheit Gott gab. Gott gab die Freiheit und brachte sie aus Ägypten und gab ihnen einen Weg zur Freiheit von finanzieller Unterdrückung, wirtschaftlicher Unterdrückung oder von der Versklavung. Gott allein konnte dies geben und dies wirken. Jetzt 2. Korinther 3, Vers 7 bis 12. 2. Korinther 3, Vers 7 bis 12. Wenn aber schon das Amt, das dem Tod bringt und das mit Buchstaben in Stein gehauen war, Herrlichkeit hatte, sodass die Israeliten das Angesicht des Mose nicht ansehen konnten, wegen der Herrlichkeit und seinem Angesicht, die doch aufhörte, wie sollte nicht vielmehr das Amt, dass das Geist gibt, Herrlichkeit haben. Denn wenn das Amt, das zur Verdammnis führt, Herrlichkeit hatte, wie viel mehr hat das Amt, das zur Gerechtigkeit führt, überschwängliche Herrlichkeit. Ja, jene Herrlichkeit ist nicht für Herrlichkeit zu achten gegenüber dieser überschwänglichen Herrlichkeit. Denn wenn die Herrlichkeit hatte, was aufhört, wie viel mehr wird das Herrlichkeit haben, was bleibt? Weil wir nun solche Hoffnung haben, sind wir voll großer Zuversicht. Hier haben wir eine Parallele zum damaligen Israel und es berichtete hier von unserer wunderbaren Zukunft und Freiheit von den irdischen Bedrängnissen und der Trübsal. Jetzt Vers 13 bis 15 im gleichen Kapitel, Vers 13 bis 15. Und tu nicht wie Mose, der eine Decke vor seinem Angesicht hängte, damit die Israeliten nicht sehen konnten, das Ende der Herrlichkeit, die aufhörte. Aber ihre Sinne wurden verstockt, denn bis auf den heutigen Tag bleibt diese Decke unaufbedeckt über dem Alten Testament, wenn sie es lesen, weil sie nur in Christus abgetan wird. Vers 15, aber bis auf dem heutigen Tag, wenn Mose gelesen wird, hängt die Decke vor ihrem Herzen. Als die Israeliten Gottes Satzung folgten und Gehorsamkeit hatten und blieben, war Freiheit für sie vorhanden. Aber derweil sie stets Gottes Satzung verachteten und nicht das Herz hatten, Gott treu zu bleiben, wurde ihnen nie die wahre Freiheit zuteil. Leider. Gedenke an das Buch der Richter. Wiederum und wiederum schrien sie zu Gott und flehten Gott an, waren treu für eine kleine Weile, aber ließen dann wieder los von Gott. Sie hatten nie das Herz, Gott ganz gehorsam zu sein und treu zu bleiben. Und darum blieben sie in Unterdrückung, Versklavung von den Hethitern, Amalekitern, Ammonitern, den Philistern und anderen. Gott war zugänglich und verführbar für sie, aber sie hatten nicht das treue Herz, Gott zu folgen. Jetzt 2. Korinther, Vers 3, lesen wir nochmal Vers 7 und dann 15 bis 17. Vers 7 und dann 15 bis 17. Vers 7, wenn aber schon das Amt, das den Tod bringt und das mit Buchstaben in Stein gehauen war, Herrlichkeit hatte, so dass die Israeliten das Angesicht des Mose nicht ansehen konnten, wegen der Herrlichkeit auf seinem Angesicht, die doch aufhörte. Vers 15 bis 17 im gleichen Kapitel. Aber bis auf den heutigen Tag, wenn Mose gelesen wird, hängt die Decke vor ihrem Herzen. Wenn Israel aber sich bekehrte zu dem Herrn, so wird die Decke abgetan. Der Herr ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Darum, wenn der Heilige Geist in uns wirken kann, in unserem Sinn, so erleben wir Freiheit. Nun, darüber werden wir im nächsten Teil dieser Predigt reden. Und wiederum, Gott hat den Israeliten immer wieder Freiheit angeboten, aber sie waren nicht daran interessiert. Aber lassen uns hier sogar frühere biblische Zeiten angucken. Wie wir gelernt haben, ist die wahre Freiheit verbunden mit diesem Versöhnungstag und wie Gott Israel und diese Freiheit ihnen anbot, die sie aber immer wieder ablehnten. In Wahrheit war der Menschheit dieser Frieden angeboten. Gehen wir jetzt aber zum 1. Mose Kapitel 2, die bekannte Geschichte von Adam und Eva. 1. Mose Kapitel 2, Vers 15 bis 17. 1. Mose Kapitel 2, Vers 15 bis 17. Und Gott der Herr nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Und Gott der Herr gebot dem Menschen und sprach: Du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tage, da du von ihm isst, wirst du des Todes sterben. Und in Kapitel 3 lesen wir von Adam und Evas Sündenfall. Gott bot Adam und Eva den ganzen Garten an, dass sie davon nutzten und profitierten, solange sie Gottes Instruktionen treu weiter folgten. Und so lesen wir von dem Resultat ihrer Ungehorsamkeit und wie Satan sie verführte. Jetzt 1. Mose Kapitel 3, Vers 4 und 5. 1. Mose Kapitel 3, Vers 4 und 5. Da sprach die Schlange zur Frau: Ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tage, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und sie aßen die Frucht von dem verbotenen Baum. Doch ihre Sünden waren sie nun und dadurch kamen sie zur Unterdrückung und einen Fluch wegen ihrer Sünde. Jetzt lasset uns 1. Buch Mose Kapitel 3, Vers 17 bis 19 lesen. 1. Mose Kapitel 3, Vers 17 bis 19. Und zum Mann sprach er: Weil du gehorcht hast der Stimme deiner Frau und gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, verflucht sei der Acker, um deinetwillen mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren dein Leben lang. Dornen und Disteln soll es dir tragen und du sollst das Kraut auf dem Felde essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde werdest, davon du gekommen bist, denn du bist Erde und sollst zur Erde werden. Also die angebotene Freiheit wurde ihnen zum Fluch. Jetzt lesen wir weiter in Vers 22 im gleichen Kapitel. Vers 22. Und Gott der Herr sprach: Siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer und weiß, was gut und böse ist. Was meint dies? Der Mensch will also sein und für sich selbst entscheiden, was gut und was übel ist. Der Mensch will sein wie wir und sein wie Gott und Jesus Christus. Der Mensch will für sich selbst entscheiden, was Recht und Unrecht ist. für sich selbst oder anstelle von Gott zu entscheiden. Und anstatt Gehorsamkeit und Segen, Ungehorsam und ein Fluch waren das Resultat. Satan selbst lügte sie an und sagte, dass Gott nicht die Wahrheit sprach. Wie es am Anfang von Kapitel 3 steht, anstatt richtig zu wählen, um frei zu sein von Betrug und Täuschung, wählten sie Satans Lüge und Satans Betrug. Anstatt Gott zu glauben und in Gottes Wege zu gehen, wählten sie dagegen, und die Konsequenzen waren nun mühsamer Ackerbau, wie wir im 1. Mose Kapitel 3, Vers 16 bis 19 lesen, anstatt den Segen, den Gott ihnen angeboten hatte. Der Fluch des Ackerbaus ist auch heute noch, wie ich vorher beschrieb, aufgebrauchte, erschöpfte Acker anstatt reiche Acker und oft Probleme auch mit der Wasserversorgung. Wie wäre es doch wirklich gewesen, wenn Gott Frucht und Gemüse in Fülle zur Verfügung stellen könnte und würde und die Menschheit versorgen würde? Anstatt dessen müht sich die Menschheit selbst, anstatt Gott und dass er uns zeigt und nährt, wie die Nahrung von der Erde uns zum Segen käme und wäre, wählte man den eigenen mühsamen Weg. Anstatt dass man die Lehre Gottes wählte, wählte man den Hass und die Bitterkeit Satans. Und wie wir hier in Kapitel 4 lesen von Kain und Abel, keiner schlug Abel in Vers 8, lesen wir 1. Mose Kapitel 4, Vers 8. 1. Mose Kapitel 4, Vers 8. Da sprach Kain zu seinem Bruder Abel: Lasst uns aufs Feld gehen. Und es begab sich, als sie auf dem Felde waren, erhob sich Kain wider seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Wie wir hier lesen, wurde der erste Mensch getötet, bevor ein Mensch eines normalen Todes starb, des Alters wegen. Adam und Eva wählten, diesen Weg zu gehen, oder die Menschheit im Generellen. Sie wollten einen Lebensweg der Konkurrenz und des Wettkampfes. Das Resultat war Trug, Hass, Neid und Mord. Man wählte Unterdrückung und Versklavung. Auch sehen wir in Kapitel 4, 5 und 6, wie die Menschheit großes Übel wirkte, bevor der Sintflut. Auch in Kapitel 4, Vers 19 lesen wir, wie Lamech zwei Frauen nahm, anstatt Gott zu gehorchen und eine Frau zu haben. Lamech wählte für sich selbst, wie eine Familie sein sollte. Dies ist nur ein Beispiel von dem, was folgen würde für alle Menschheit. Wenn wir für uns selbst wählen, wie und was eine Familie ist, endet dies in Verwirrung. Jetzt nun 1. Mose Kapitel 11, nach der Sintflut, lesen wir von dem Turmbau zu Babel und wie der Mensch Knechtschaft wählte. Man wählte ein System von Regierung, das Überleben der Stärkeren förderte und des Konkurrenzkampfes. Und nun zurück zum Neuen Testament, Römer Kapitel 11. Also wie wir hier in den ersten Seiten unserer Bibel lesen können, bot Gott wahres Verstehen und Wissen an, wie die Nahrung dem Menschen zuguten gut kommen sollte, wie man ein gottesfürchtiges Leben leben sollte mit viel Segen und Gehorsamkeit ausüben sollte und frei von Sünde und Knechtschaft zu sein. Anstatt von denen wählte man den eigenen Weg. Sie wählten Knechtschaft, obwohl ihnen wahre Freiheit angeboten wurde. Nun Römer Kapitel 1, dies so schreibt, wovon wir gerade sprachen. Jetzt Römer Kapitel 1, Vers 18 bis 23. Römer Kapitel 1, Vers 18 bis 23. Denn Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart über alles gottlose Wesen und alle Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Denn wenn man von Gott erkennen kann, ist unter ihnen offenbar, denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn Gott, unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt ersehen aus seinem Werk, wenn man sie wahrnimmt, sodass sie keine Entschuldigung haben. Vers 21, denn obwohl sie von Gott wussten, haben sie nicht als Gott gepriesen, noch im Gedank, sondern sind dem Nichtigen verfallen in ihrem Gedanken und ihr unverständliches Herz ist verfinstert. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertäuscht oder vertauscht mit einem Bild gleich dem einen vergänglichen Menschen und der Vögel und der Vierfüßigen und der kriechenden Tiere. Wie Paulus hier beschreibt in einer Zusammenfassung der Menschheit die Geschichte des Menschen von Adam und Eva an und weiter durch alle weiteren Familien und Menschen, dass der Mensch seinen eigenen Weg wählte, eine Knechtschaft und Versklavung wählte, geistig und physisch auch. Israel wählte die Knechtschaft, die Menschheit wählte Knechtschaft im Großen und Ganzen. Nun zurück nach 3. Mose Kapitel 26, wie wir auch hier lesen, die Konsequenzen von Israel waren und sind auch die Konsequenzen der Menschheit heutzutage. Ungehorsamkeit bevor Gott endet in Knechtschaft und Versklavung. Jetzt 3. Mose Kapitel 26, Vers 14 bis 16. 3. Mose Kapitel 26, 14 bis 16. Werdet ihr mich aber nicht gehorchen und nicht alle diese Gebote tun, und werdet ihr meine Satzung verachten und meine Rechte verwerfen, sagt Gott, dass ihr nicht tut alle meine Gebote und werdet ihr meinen Bund brechen. So will ich auch dieses tun. Und hier in der Bibel nun die Konsequenzen der Ungerechtigkeit oder Ungehorsamkeit. Ich will euch heimsuchen mit Schrecken, was geschah mit den nordischen Stämmen Israels, bevor sie ganz in Versklavung kamen durch den Assyrern. So lebten sie in Terror bevor den Assyrern, die jedes Mal mehr und mehr von ihnen versklavten, bis keiner mehr frei war, als dies während der Geschichte der Richter. Unter Gideon lebten sie in Terror und Angst und Schrecken, wie Midianiter immer wieder und immer wieder Israel bedrängten, wie sie das Land umschwärmten, wie Heuschrecken und ihre Nahrung und Ernte ganz nahmen. Man versteckte sich in Höhlen und Erdlöchern. Man lebte in ständiger Angst, bis Gott Befreiung schaffte durch Gideon. Es ist also eine alte Lehre, wie Gott diesen Terror und Unterdrückung erlaubte, wenn sie Israel Gott verachteten. Die gleiche Lehre machen auch wir mit in der USA und den Stämmen und Ländern Israels besonders. Jetzt 3. Mose Kapitel 26, Vers 16. 3. Mose Kapitel 26, Vers 16. So will auch ich euch dies tun. Ich will euch heimsuchen mit Schrecken, mit Auszehrung und Fieber, dass euch die Augen erlöschen und das Leben hinschwindet. Ihr sollt umsonst euren Samen sehen und eure Feinde sollen ihn essen. Dies ist also genau wie die Midianiter es mit Israel taten. Jetzt Vers 17 im gleichen Kapitel, Vers 17. Und ich will mein Antlitz gegen euch richten und ihr sollt geschlagen werden von euren Feinden, die euch hassen, sollen über euch herrschen und ihr sollt fliehen, ohne dass euch einer jagt. Ihr werdet keine Freiheit haben, sondern Unterdrückung leben oder mitmachen. Obwohl sie all dieses verstanden, waren sie ungehorsam und wählten die Unterdrückung und Knechtschaft. Nun Galater 5, lasset uns die Lektion und Lehre, die Israel lernen sollte und wirklich alle Menschheit von Adam und Eva an, hier noch einmal begutachten. Galater Kapitel 5, Vers 1, Galater Kapitel 5, Vers 1. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Durch Jesu Erlösungswerk auf Golgatha können wir direkt vor Gott treten, denn Jesus ist unser hoher Priester. So haben wir die Möglichkeit, frei zu sein von der Versklavung der Sünde, frei von den Konsequenzen der Sünde und Trennung von Gott. Die Menschheit ist in Knechtschaft wegen ihrer Sünde, tun für sich selbst entscheiden, sind Gott ungehorsam und kennen Gott nicht. Aber wenn wir persönlich Jesu Opfer annehmen und willig sind, Gottes Satzung zu folgen und gehorsam zu sein, so können wir frei sein von der Sünde, Versklavung, wie unsere Welt in Knechtschaft und Versklavung heutzutage ist. Jetzt Galater 5, Vers 2 bis 6, Vers 2 bis 6. Siehe, ich, Paulus, sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, so wird euch Christus nichts nützen. Ich bin Bezeuge abermals einem jeden, der sich beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. Ihr habt Jesus verloren, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt, und seid aus der Gnade gefallen. Denn wir warten im Geist durch den Glauben auf die Gerechtigkeit, auf die man hoffen muss. Denn in Christus gilt weder Beschneidung noch Unbeschneidung etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Hier insbesondere beschreibt Paulus Jesus Christus und sein Beispiel, sein Gehorsam zu Gott, der Weg zu Gott, die Erlösung und nicht ein System von Opfern. Jesus allein ist der Schlüssel. Obwohl die Opfer auf die Freiheit weisen sollten, wie Israel regelmäßig die Sündenopfer gab, aber all die Opfer erinnerten immer wieder an das Opfer Jesus und sein kommendes Opfer. Nicht das Opfer selbst oder das System machte frei, aber das Lamm Gottes. Der Weg ist nur durch Jesus Christi. Das Opfersystem tut dies nicht. Die Gehorsamkeit zu Gott war wichtig, wie Jesus Christus es tat, unser hoher Priester. Darum, wenn wir nicht Jesus Christus folgen und sein Beispiel, denn Jesus Christus soll in uns leben, so wählen wir einfach unseren eigenen Weg. Der Punkt, den wir verstehen sollen, ist, dass Freiheit uns angeboten ist durch das Opfer Jesu, und das ist der Anfang aller Dinge. Jetzt Johannes 8, Vers 31 und 32, Johannes Kapitel 8, Vers 31 und 32. Da sprach nun Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten: Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrlich meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Gott bietet uns diese Wahrheit an, Gott bietet uns die Freiheit von Verführung, denn wir werden verführt durch unsere Wahl und Eigensinnigkeit, denn unsere eigene Logik ist gegen Gottes Gebote. Wir können frei sein von unseren eigenen Schwachheiten und den Konsequenzen unserer eigenen Gedankengänge und Entscheidungen, auch wenn wir es gut meinen. Aber wenn wir Gottes Satzungen beachten und das Herz haben, Gott zu folgen, so wollen wir sein wie unser Vater im Himmel, so wie er denken, nicht nur tun, was wir tun müssen. Wir können sein und handeln und denken wie unser Vater durch den Heiligen Geist. So können wir frei sein von Eigenwillen und unseren eigenen Fazeten und falschen Entscheidungen. Jetzt Johannes Kapitel 8, Vers 33, 35. Johannes Kapitel 8, Vers 33 bis 35. Da antworteten sie ihm: Wir sind Abrahams Kinder und sind niemals jemandes Knecht gewesen. Wie sprichst du denn, ihr sollt frei werden? Jesus antwortete ihnen und sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht. Der Knecht bleibt nicht ewig im Haus, der Sohn bleibt ewig. Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Jesus Christus gibt dies ganz klar: Freiheit kommt nicht von eurer physischen Abstammung, von Vater, Großvater, Großvater oder Urgroßvater und so weiter, nur weil sie von Abraham kamen, denn Abraham war Gott gehorsam und treu, aber die Freiheit kommt von Gott alleine und durch Jesus Christus. Nun, 2. Korinther Kapitel 3. Wie ist uns die Freiheit angeboten? Durch das Opfer Jesu Christi. Also jetzt 2. Korinther Kapitel 3, Vers 16 und 17. 2. Korinther 3, Vers 16 und 17. Wenn Israel aber sich bekehrt zu dem Herrn, so wird die Decke abgetan. Der Herr ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. An diesem Versöhnungstag erkennen wir, dass wir die Erkennung brauchen, die durch Jesus Christus kommt. Nicht nur Gottes Satzung zu verstehen, aber auch nach ihnen zu leben. So brauchen wir Gottes Hilfe, um diese Satzung zu verstehen, und nach den Satzungen zu leben. So kommen wir bevor Gott jeden Tag, ermöglicht durch das Opfer Jesu Christi, um eins zu sein mit Gott und ihm näher zu kommen. Nicht nur sollen wir Gottes Gebote verstehen, aber auch nach ihnen leben, denn oft wissen und erkennen wir Gottes Gebote und Satzungen, tun es jedoch trotzdem nicht. In kleinen Dingen tun wir für uns selbst entscheiden und haben Ausreden. Wir wählen Ungehorsamkeit und brauchen einfach Gottes Hilfe. Unser Eigenwille ist oft im Weg und unsere eigene Logik, egal ob unsere Persönlichkeit, Sucht oder Gewohnheit oder unsere eigene Gier oder Begierde, unser Stolz und die eigene Vergänglichkeit ist oft unser eigenes Verhängnis. Auch wenn wir nicht gleich physisch sündigen, kann unser Sinn verkehrte Wege einschlagen, wie Hass, Hader, Eifersucht, Habgier und so weiter, Stolz und Arroganz. Das ist nicht das Leben oder der Lebensweg, den Gott für uns will. Zu wissen, dass wir nicht zu denken sollen, ist einfach nicht genug. Dies kommt nur durch Gottes Hilfe. Und so treten wir vor seinem Thron, fragen und bitten um Vergebung und Hilfe, Vergebung für unsere Gedanken oder unsere Ungehorsamkeit. Und wir bitten um Hilfe und Vergebung, sodass wir reine Gedanken haben und reines Handeln. Und wir suchen uns zu bessern. Wenn nicht, dann wählen wir einen Weg der Trennung, bevor Gott meint. Zum Beispiel, wenn wir Gedanken von Stolz herbergen, was ist das Resultat? Nicht nur sind unsere Gedankengänge falsch, aber unser sündiges Handeln folgt. Das Resultat ist nicht Friede, Freude, Geborgenheit und die Frucht des Geistes, und so tragen wir schlechte Früchte. Wenn wir nun zurücktreten und all dieses betrachten, braucht all dieses nicht zu sein. Der Versöhnungstag zeigt ganz klar, dass wir Freiheit erlangen können. Wir können frei sein von den Konsequenzen der Sünde. Israel sollte diese Freiheit haben und frei sein von Knechtschaft und Unterdrückung, ein Lebensweg, der Frieden brachte mit den Nachbarn und Wohlstand und Prosperität für alle Israeliten auf dem Lande und in den Städten auch. Ein beständiger Frieden, jedoch war Israel immer wieder und immer wieder ungehorsam. Das Resultat war Knechtschaft, Knechtschaft und Versklavung unter den Menschen, finanzielle Unterdrückung, Ausbeutung und dann die Gefangenschaft, die kam durch feindliche Nationen. Das gleiche gilt für uns auch. Wir müssen Entscheidungen treffen, die nicht in Knechtschaft resultieren, aber in Freiheit, Erfolg und Einheit mit Gott. Und wenn wir solches tun, verstehen wir die Schlüssel und die Lektion des Versöhnungstages. So sollen wir uns Gott nähern durch die Wahl, die wir machen und treffen, und zur Freiheit erlangen von der Versklavung der Sünde. Die Israeliten jedoch in 2. Buch Kapitel 16, 2. Buch Mose Kapitel 16, schauen wir zurück nach Ägypten. Und sie schauten zurück nach Ägypten und sehnten sich danach. Dies ist ein Beispiel von vielen. Jetzt also 2. Mose Kapitel 16, Vers 2 bis 4. 2. Mose Kapitel 16, Vers 2 bis 4. Und es murrte die ganze Gemeinde der Israeliten wieder Mose und Aaron in der Wüste. Und sie sprachen, wollte Gott, wir wären in Ägypten gestorben, durch des Herrn Hand, als wir bei den Fleischtöpfen saßen und hatten Brote, die Fülle zu essen. Denn ihr habt uns dazu herausgeführt in diese Wüste, dass ihr die ganze Gemeinde an Hunger sterben lasset. Da sprach der Herr zu Mose, siehe, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen, und das Volk soll hinausgehen und täglich sammeln, was es für den Tag bedarf, dass ich's prüfe, ob es in meinen Gesetzen wandelt oder nicht. Ihr habt uns in Versklavung gebracht, so sagten die Israeliten, aber in Wahrheit brachte Gott sie aus der Versklavung. Gott bot ihnen Freiheit an, doch anstatt dankbar zu sein, murrten sie. Gott bietet uns wahre Freiheit an, Freiheit von Satan, Freiheit von Verwirrung und Freiheit von verführter Lehre und falscher Lehre durch seine Gebote und Satzungen. So handeln und sollten wir sicher gehen und diesen Lebensweg nicht wie eine Versklavung behandeln oder verachten. Wir halten nicht Ausschau nach Auswegen oder Ausrede. Wir müssen mit ganzem Herzen nach Gott suchen, alles Mögliche tun, um eins zu sein mit Gott selbst. So sollen wir dann Freiheit von der wahren Versklavung und Knechtschaft haben. 1. Korinther Kapitel 15 nun, als wir beginnen nun diese Predigt zu schließen, 1. Korinther Kapitel 15 berichtet von unserer Hoffnung, die Hoffnung in der Auferstehung, denn die Auferstehung ist, wenn die Unterdrückung von uns genommen ist und genommen wird. Jetzt nun 1. Korinther Kapitel 15, Vers 35 bis 38, 1. Korinther 15, Vers 35 bis 38. So könnte euch jemand fragen, wie werden die Toten auferstehen und mit was für einem Leib werden sie bekommen? Du Narr, was du siehst, wirst du lebendig, wenn es nicht stirbt. Vers 37. Und was du siehst, ist ja nicht der Leib, der werden soll, sondern ein bloßes Korn, sei es von Weizen oder etwas anderem. Vers 38. Gott aber gibt ihm einen Leib, wie er will, einem jeden Samen seinen eigenen Leib. Also wir werden Freiheit haben von unseren eigensterblichen Leibern, denn oft leiden wir wegen den Konsequenzen, die wir selbst und die Entscheidung, die wir selbst treffen und die, weil wir sündigen. Unsere Natur ist eine Natur von Eigensinnigkeit, Selbstsucht und Selbsterhaltung. Denn unser Leben lang haben wir geistige, fleischliche Lüste, Gier und unsere menschliche Natur, ja unser Leben lang. So müssen wir regelmäßig mit uns selbst kämpfen und brauchen Gottes Geist, um zu überwinden, um mehr und mehr zu sein wie Gott selbst. So freuen wir uns auf den Tag, wenn dieser Kampf nicht mehr sein wird. Keinen Kampf mehr gegen unsere menschliche Natur und gegen den Sog der Sünde. Was für ein großer Segen dies sein wird. Jetzt lesen wir weiter im gleichen Kapitel, 1. Korinther 15, Vers 50 bis 56, 1. Korinther 15, Vers 50 bis 56. So sage ich euch aber, liebe Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht ererben können, auch wird das Verwesliche nicht erben, das Unverweslichkeit oder die Unverweslichkeit. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen. Wir werden aber alle verwandelt werden. Und das plötzlich in einem Augenblick zur letzten Posaune, der siebten Posaune. Denn es wird die Posaune erschallen und die Toten werden auferstehen unverweslich. Und wir werden verwandelt werden. Denn diese Unverweslichkeit muss anziehen, die Unverweslichkeit, und die Sterbliche muss anziehen, die Unsterblichkeit. Wenn wir aber dies Verwesliche anziehen, wird die Unverweslichkeit, und die Sterbliche anziehen, wird die Unsterblichkeit, denn wir wird erfüllt werden das Wort, das geschrieben steht in Jesaja und Hosea, der Tod ist verschlungen vom Sieg, Tod, wo ist dein Stachel, oder Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft aber der Sünde ist das Gesetz. Denn das Gebot beschreibt, was Sünde wirklich ist. Jetzt im gleichen Kapitel weiter, Vers 57 und 58, Vers 57 und 58 im gleichen Kapitel. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum, meine lieben Brüder, seid fest und unerschütterlich und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Darum, obwohl wir gegen unsere eigene Natur streiten und gegen Satan auch, denn Satan wird ewiglich gebunden sein und auch so bleiben, ist uns die Gelegenheit und Chance gegeben, für Freiheit und von Knechtschaft befreit zu bleiben. Und diese Freiheit kommt nur durch unsere Demut, und heute demütigen wir uns mit Fasten, sodass wir demütig bleiben vor Gott, denn Jesus Christus hat uns den Weg geebnet und frei gemacht durch seinen Opfertod. Wenn wir demütig und gehorsam bleiben, so haben wir wahre Freiheit. Dieser Versöhnungstag gab Israel die Möglichkeit, wahre Freiheit im Lande zu sehen und mitzuerleben, besonders durch den Jubiläumstag und der Schuldenerlassung. Wir jedoch haben eine viel größere Möglichkeit, eine offene Tür, denn durch die Auferstehung werden wir eins sein mit Gott selbst und Frieden haben mit Gott und unseren Mitmenschen. Was für ein wunderbares Verstehen wir haben, eine kommende Freiheit nicht nur für die ersten Früchte, aber eine Freiheit für alle Menschen wahrlich. Freiheit von Satan, Freiheit von unserer menschlichen Natur und die Möglichkeit und Chance, Mitglied zu sein, in Gottes Familie geführt, geleitet und geliebt zu sein von Gott selbst wie nie zuvor. Denn zurzeit sind wir ja nur Menschen. Nun möge Gott diesen kommenden Tag beschleunigen.